Manche Entscheidungen verändern alles. Der Kauf einer Immobilie gehört dazu. In Wortwert Wohnen, dem Baufinanzierungspodcast, spricht Sinan Natscha über das, was wirklich zählt. Für Menschen, die bei ihrer Baufinanzierung auf Stabilität, Klarheit und Verlässlichkeit setzen. Überzeugende Referenzen, unzählige begleitete Missionen. Wortwert Wohnen, der Baufinanzierungspodcast.
Es gibt ja so die unterschiedlichsten Dinge, die einem im Leben so begegnen, gerade auch in den Social-Media-Kanälen. Und was mir letztens, lieber Sinan, im Social-Media-Kanal begegnet ist, war einer, der gesagt hat, ihr müsst unbedingt Rendite aus Immobilien erzielen.
Ja.
Häuser kaufen und wieder verkaufen. Am besten mehr Parteienhäuser, wo du ganz viele Mieten kriegst und so. Das wurde mir alles zu schön dargestellt, wo ich skeptisch geworden bin und wo ich dann, um ganz ehrlich zu sein, sogar gar nicht so richtig zugehört habe, weil mir das zu schön dargestellt wurde. Andererseits ist mir aber auch im Leben schon mal begegnet, dass ich weiß, dass das durchaus auch, also Immobilien als Renditeobjekte zu sehen, durchaus auch Sinn machen kann.
Ja,
auf jeden Fall. Mit dir möchte ich gerne mal klären, wann es Sinn macht und wann nicht.
Ja,
das ist eine große Frage, ich weiß,
ist eine Riesenfrage. Also tatsächlich, wir können uns in dieser Folge dann nur auf ein Produkt erstmal konzentrieren. Also ich nehme mal die Eigentumswohnung. Und wir können in einer anderen Folge dann etwas genauer auf das Mehrfamilienhaus eingehen. Ja. Weil beides, das sind völlig unterschiedliche Investmentmöglichkeiten. Mhm. Wo du absolut recht hast, ist, dass es mittlerweile überall bestrahlt wird, dass man das machen sollte als Altersvorsorge und so weiter. Ich persönlich finde, dass das eine sehr gute Sache ist. Aber es kommt wieder darauf an, wo, wie, mit wem, zu welchem Preis. Ganz elementar, ne? Weil ein Immobilieninvest ist kalkulierbar im Risiko. Das ist nicht risikolos, aber ist kalkulierbar im Risiko. Da gibt es so ein paar Doings, die ich empfehlen kann, damit man das Risiko halt irgendwie klein hält. Ich habe ja selber ein bisschen was für meine Altersvorsorge gemacht, auch in dem Bereich, um da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und bin damit super zufrieden. Ich habe damit gar keinen Stress. Also alle diese ganzen Vorurteile mit Hausgeldern und Mietnomaden und was weiß ich was. Ich habe das persönlich jetzt nicht erlebt. Das kommt aber auf ein paar Regeln an, die man sich selbst auferlegen sollte, damit das gut funktioniert. Wir können gerne mit den Eigentumswohnungen starten, wenn du magst.
Ich würde mal die These aufstellen, dass solche Gedanken nicht für kurzfristige, schnelle Rendite gedacht sind.
Korrekt, genau.
Na, da reden wir eher über längerfristige Geschichten.
Genau, also ich setze immer den Zeithorizont mindestens 10 Jahre an. Mhm. Warum ist das so? Du findest jetzt eine Wohnung, die adäquat im Kaufpreis passt. Sagen wir mal, wir nehmen mal in Kamen 75 Quadratmeter für 150.000.
Ja.
Das müsste ungefähr passen. Ne? Dann gehst du regulär zur Bank, du ziehst dein Darlehen. Das Darlehen hat in der Regel eine Zinsbindung von 10 Jahren. Und im Vermietungsbereich, wo wir jetzt hier keine Steuerberatung machen dürfen, ne, ist es halt so, du kannst die Wohnung in den ersten 10 Jahren nicht steuerfrei verkaufen. Also dein Gewinn ist steuerpflichtig. Zudem in den ersten 10 Jahren ist die Gefahr des Vorfälligkeitsentgelts bei der Bank auch noch da. Deswegen sage ich jedes Mal, Leute, wenn du diese Entscheidung triffst, seid bitte entweder 10 Jahre glücklich mit eurem Haus oder seid bitte 10 Jahre glücklich mit der Investition. Ne?
Okay.
Wobei ich aber dazu sagen muss, ich mag da keine Angst einjagen, weil ich bin da ein totaler Freund von. Und jetzt zum Beispiel auch der Vergleich zum Mehrfamilienhaus. Die Entscheidung, eine Wohnung zu kaufen, kannst du viel schneller revidieren, als in der Entscheidung, wo du ein 10-Familienhaus für 500.000 gekauft hast.
Ja, okay.
Ja, weil der Abnehmer einer Eigentumswohnung ist in der Regel auch ein Selbstnutzer. So, der kriegt das leichter finanziert, das ist leichter revidierbar. Das heißt, wenn du gekauft hast und nach 2 Jahren sagst, boah, Mieter, gar keinen Bock, mit dem sprechen, gar keine Lust oder hat mich total überfordert, will ich nicht mehr, dann kannst du das halt wieder revidieren. Deswegen mag ich zum Beispiel den Investitionsweg, das ist halt kein One-Way, überschaubar im Risiko, kannst du verändern. Genau.
Okay, aber das bedeutet also, dass natürlich, wenn ich mir jetzt eine Eigentumswohnung kaufe und da selber rein, selbstgenutzt reingehe, rechnet sich's ja immer, das ist ja klar, weil ich sonst ja eben die Miete hätte und so, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber macht sowas zum Beispiel auch Sinn als Investition, dass man sagt, wenn du jetzt zur Bank gehst, dann musst du ja die Zinsen zahlen, dann musst du ja noch die Zusatzkosten für den Kauf zahlen.
Genau.
Und dann kriegst du so und so viel Euro an Mieter.
Genau.
Und dann muss man ja überlegen, ab wann kommt denn dann so der Moment, wo man sagt, jetzt lohnt sich's dann?
Dass sich gelohnt hat, glaube ich, der früheste Moment ist in 10 Jahren. Mhm. Also platt gesagt ist das so, man muss halt schauen, dass das, was du ausgibst, monatlich mit deiner Miete mindestens deckungsgleich ist. Mhm. Du hast aber bei einer Wohnung ja auch immer noch die Thematiken, dein Verwalter kostet Geld, so ungefähr 20, 25 Euro im Monat. Dafür nimmt er dir aber auch Arbeit ab. Kommunikation mit Mietern, Kleinreparaturen, Ordnung im Haus. Also der nimmt dir schon Arbeit ab. Ist aus meiner Sicht völlig das Geld wert, muss ich sagen. Ne? Zusätzlich hast du noch einen Betrag, den der Mieter auch nicht zahlen würde. Das ist dann die Rücklage für die Wohnung. Aber du musst streng genommen auch für dein Eigenheimgeld zurücklegen. Also da wirst du nur nicht rechtlich gezwungen. Also da wirst du halt gezwungen. Ne? Das heißt, sagen wir mal, du hast jetzt 500 Euro Kreditrate Bank. Anders, wir bleiben bei dem Beispiel, 150.000. Ja. 750 Euro Kreditrate Bank, dann wäre es da gut, dass du 850 Euro kalt bekommst, so gesehen, ne? Damit du den Verwalter bezahlen kannst, damit du die Rücklage bezahlen kannst. Aber ich sag mal ganz ehrlich, selbst das müsste eigentlich nicht sein, weil den Verwalter zusätzlich mit dem Cashflow zu decken und die Rücklage, also vermischt irgendwie das Ergebnis, weil also. Er nimmt der Arbeit ab, du zahlst einen Dienstleister, wäre besser, wenn es gedeckt ist, keine Frage. Die Rücklage ist für dein Gebäude.
Aber reden wir in dieser Rechnung auch schon davon, dass ich dann auch schon tilge?
Ja, klar.
Also
das ja, klar. Also da würde ich sagen, es sollte mindestens so sein, dass du 750 Euro Miete, 750 Euro Kreditrate hast, damit du erstmal in der Liquidität keinen großen Negativ hast. Also damit du nicht so viel draufzahlen musst.
Okay.
Dann würdest du nur draufzahlen, Verwalter, Kontoführungsgebühr, aber das ist nicht so viel, und die Rücklage. Sagen wir ein Huni. So, und dann ist natürlich die Überlegung, Huni zahlst du selber oben drauf, lohnt sich die Investition, ja oder nein? Da komme ich jetzt zu. Ich möchte aber da einmal betonen, dann bist du für dich plus minus im Idealfall. Aber nicht für die Bank. Die Bank macht dann Risikoabschlag, die rechnet ein bisschen was von der Miete runter. Und dass du 10 Euro pro Quadratmeter in den Lagen bekommst, ist absolut umsetzbar.
Okay.
Also ich sehe kaum noch Wohnungen, wenn wir die Inserate geben, egal welche Gefühl, ich sag mal gefühlt egal welche Lage, jetzt nicht in der Pampa, wo nur ein Haus steht. Aber egal, ob das Iserlohn, Menden, Märkischer Kreis, Dortmund, Kamen, wer kam, ich sehe kaum Strukturen zwischen weniger als 8 bis 10 Euro pro Quadratmeter. Weil der Wohnungsmarkt.
Okay.
Ja, also
das bedeutet aber auch, wenn Leute vielleicht etwas gehobeneres Alter sind, schon eine Weile gearbeitet haben, ihr Vermögen aufgebaut haben, vielleicht sogar ein bisschen liquide Mittel haben, dann wäre das doch eigentlich ein super Renditeobjekt, eine Eigentumswohnung zu kaufen, die zu vermieten, dann, weil man es eventuell nicht bei der Bank voll oder sogar vielleicht gar nicht mehr aufnehmen muss.
Absolut, absolut. Weil wenn du jetzt 150.000 Euro investierst und da jährlich 10.000 Euro rauskommst, ist das doch keine schlechte Sache.
Also das würdest du ansetzen, so für grob?
Ja, grob. Also man, also ganz das schlecht.
Prozentual,
ganz so. Schlecht gerechnet sagt man 5% Mietrendite, ist aber schon unterste Kategorie. Also normalerweise solltest du schon zwischen 5 bis 10% irgendwo erreichen. Das investiertes Kapital, davon 10% wäre das Optimum. Optimum, muss ich aber sagen. Der Case, der Normalcase ist irgendwo 6 bis 8%, Hauptsache Kostendeckung, also bei einer Eigentumswohnung, dass das Cashflow produziert, ja. Also, dass du von deinem Cashflow etwas übrig hast bei einer Wohnungsinvestition, also von der Miete, die du bekommst, dass danach etwas übrig bleibt, ist ein sehr, sehr seltener Fall. Ich glaube, bei der Wohnung ist es eher so, wenn du es schaffst, Kostendeckung zu verursachen und du hast nur die Kaufnebenkosten als Eigenkapital eingesetzt, dann ist das eine gute Investition.
Wie hoch sind so die Kaufnebenkosten, kannst du sagen, prozentual?
Ja, zwischen 8,5 und 12%.
Okay.
Also um den Dreh. Jetzt kommen wir aber zu dem, was ja die Eingangsfrage war. Rechnet sich das überhaupt, das zu tun? Jetzt gehen wir mal ein Gedankenspiel durch. Jetzt muss ich wieder alle Zuhörer bitten, konzentrieren. Wenn du eine Wohnung kaufst für 150.000 Euro, dann geht die in den Schulden so ungefähr 30 bis 40.000 in 10 Jahren runter, also das heißt 150 hast du bezahlt. Sagen wir mal, du hast dann 110 noch offen. Dann hast du da ja schon mal 40.000 Euro drin, die du ja nicht abbezahlt hast. Das war doch der Mieter. Ja, also nehmen wir erstmal die 40, die hast du. Dann ist das so, dass nachweislich Immobilienpreise immer gestiegen sind, auch immer steigen werden. Rechnen wir mal konservativ. Es ist nur 10% gestiegen. Ganz konservativ. Ich glaube, die Erfahrung zeigt eigentlich sogar fast 20-25% der Zeitspanne. So, jetzt hast du die 40, wo ich gesagt habe, bitte merken, plus 10% Wertsteigerung, wo bist du bei? 40? 55.000 Euro. Ja? Kaufnebenkosten ziehst du ab, 15, dann hast du 40.000 Euro. So, lieber Dirk.
Nach 10 Jahren.
40.000 Euro Profit.
Steuerfrei den Profit, weil es nach 10 Jahren ist.
Korrekt. Und ich habe teilweise das halt auch als Erfahrungswert aus den Kundengesprächen. Was denn, dann lohnt sich denn überhaupt eine Wohnung zu kaufen? Nur eine bringt doch gar nichts. Ich sag mal lieber, jetzt stell dir mal einfach vor, du machst das Ganze dreimal. Du hast dein Haus gekauft, nach einem Jahr kaufst du eine, danach das Jahr noch eine, danach das Jahr noch eine. Dann sind das 120.000 in 10 Jahren. Ist das schlecht?
Ja. Ja,
also wie viele Menschen kriegen es hin? Also, und das meine ich gar nicht böse. Mhm. Also das ist einfach über sechsstellig zu sparen in 15 Jahren. Mhm. Das ist nicht so viel tatsächlich. Mhm. Und jetzt kommt also ein großer Benefit, den ich an dieser Nummer sehe. Wenn du jetzt diese 120 dann nimmst und sagst, hey, ich kann mich jetzt mit der Vermietung nicht mehr so anfreunden, hab da keine Lust mehr zu. Ja, dann nimmst du die 120, packst die als Sonderzahlung in dein Einfamilienhaus rein. Ja. Und dann bist du nicht in 35 Jahren fertig, sondern in 20. Also ich finde das persönlich wahnsinnig gut. Nur die Auswahl der Wohnung, die ist ganz, ganz wichtig.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Ja.
Na, also wirklich dieser Aspekt, nicht, dass ich da so eine Wohnung rausgreife, wo ich hinterher nur Theater mit habe, weil die anderen Eigentümer alle irgendwie schwierig sind oder Eigentümergemeinschaft oder was auch immer. Man hat ja schon die unterschiedlichsten Sachen gehört.
Ja, also ich muss sagen, wenn ich eine Wohnung prüfe in der Finanzierung, geht da mein Auge auch quasi als Anleger drüber, also nicht nur als Banker. Mhm. Also da bin ich schon sehr sensibel bis nahezu, eigentlich müsste ich es ja die ganze Zeit nur positiv reden, weil wenn ich finanziere, kriege ich meine Vergütung. Aber ich möchte das einfach auch den Zuhörern mal sagen. Also eine Wohnung kann dich sehr glücklich machen oder sie kann dich halt sehr unglücklich machen. Und du musst nur bei ein paar Kleinigkeiten aufpassen. Das eine ist, grundsätzlich ein gewisses Grundvertrauen der Bank zu geben. Wenn die sagt, es ist zu teuer, ist es grundsätzlich auch zu teuer. Mhm. So, jetzt sagen wir, die Bank sagt, der Wert passt, machen wir einen Haken dran. Ne? Dann das nächste. Du musst den Menschen kennenlernen, der dort noch in der Wohnung ist. Guck ihm ins Gesicht, rede mit ihm. Kommst du mit ihm klar? Kommst du mit ihm nicht klar? Das wirst du erspüren, ob du mit ihm klarkommst. Und wenn du, ist egal, wie gut die Investition ist, wenn du klingelst und die Tür geht auf und ihr lernt euch kennen und das passt nicht, nicht kaufen. Mm. Nicht kaufen. Mm. Also würde ich sagen, geh den Streit nicht ein. Das finde ich sogar ist mit das Wichtigste. Die Beobachtung ist eigentlich, du kannst eine gute Investition finden. Die Problematiken entstehen in Kommunikation und Verwaltung. Und wenn du den Menschen selber ausgesucht hast, der in deine Wohnung reingeht, wird das tendenziell jemand sein, mit dem du klarkommen wirst.
Ja, ja.
Weil du ihn ausgesucht hast. Und das ist eigentlich, finde ich, mit das größte Geheimnis. Also da nicht so viel rausgeben. Nicht denken, dass das alles von alleine geht. Das, glaube ich, ist auch eine Illusion. Immobilie geht nicht von alleine. Und Immobilie ist auch nicht passiv. Mhm. Also du musst dich kümmern. Du verwaltest es mit. Du musst deine Kommunikation pflegen. Das heißt, vertraue der Bank mit dem Urteil vom Preis. Ist erstmal eine gute Sache. Lerne den Menschen kennen, der dort noch nur drin wohnt. Wichtig. Wenn es noch nicht vermietet ist, aus meiner Sicht besser, dann kannst du selber aussuchen. Mhm. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Die Wohnung hat ja verfügt in der Regel über einen Wirtschaftsplan, wo halt drin steht, was sind die Nebenkosten, umlagefähig, nicht umlagefähig. Da mag ich mit einem Mythos aufräumen wollen, ne? Weil der Mythos ist, alle denken, das Hausgeld musst du alleine bezahlen.
Mhm.
Also der, dem die Wohnung gehört. Mhm. Das ist ein ganz, ganz großer Mythos. Ich sage, nee Leute, beim Hausgeld ist das so.
Das Was meinst du mit Hausgeld?
Das ist der Monatsbetrag, der an die Hausverwaltung gezahlt
Ach so.
Wird. Und in dem Hausgeld sind die Nebenkostenstrukturen ja auch drin, aber da ist alles mit drin. Die Rücklage ist da drin, die Kontoführungsgebühr drin ist drin, die Wohngebäudeversicherung ist mit drin. Und da gibt es umlegbare Teile, die dein Mieter zahlt, und es gibt Teile, die du bezahlst.
Ah, ja.
So, und von 300 Euro ist ungefähr ein Huni bei dir und 200 Euro bei deinem Mieter. Eine große.
Und die meisten gehen davon aus, dass 300 Euro beim Mieter sind.
Genau, nee, 300 Euro beim Vermieter sind.
Ach so, beim Vermieter sind.
Deswegen kaufen sie nicht, weil sie dann sagen, müsste ich ja auch bezahlen. Oder sie kaufen es für sich selber nicht, weil sie sagen, das kommt oben auf die Nebenkosten drauf.
Ah, okay, das wirst du ja, das siehst du ja einmal, wenn du mal vermietet hast, dann weißt du ja, was du da drauf rechnen kannst und was nicht, was der übernehmen muss.
Genau, großer Mythos, damit aufgeräumt. Und in diesem sogenannten Wirtschaftsplan, wo das drinsteht, ist jetzt ganz, ganz wichtig, gibt es eine Position, die nennt sich halt Rücklagenkonto. Wenn du ein 50 Jahre altes Gebäude hast, nehmen wir ein Beispiel, und diesem Rücklagenkonto von diesem Haus, im Topf des Hauses so gesehen, 0 Euro steht, ist das halt gefährlich.
Mhm.
Weil wenn dann eine Sanierung ansteht mit Dach, Fenster und so weiter, dann würden in dem Kontext alle Miteigentümer direkt zur Kasse gebeten werden mit, das Dach muss gemacht werden, wir brauchen von jedem 15.000.
Mhm.
Da gucke ich ganz besonders drauf, wenn wir über sowas sprechen. Da geht sogar mit mein erstes Auge hin. Also wie ist der Sanierungsstand vom Gebäude?
Ah.
Sind da Sanierungen geplant? Ist genug im Rücklagentopf drin? Werde ich eventuell direkt zur Kasse gebeten, weil nicht genug im Topf ist? Und wenn diese ganzen Sachen, das sind so die übergeordneten Punkte, wenn die geregelt sind, ist das Risiko gut eingegrenzt.
Okay. Ja, das einzige Risiko ist ja das mit dem Mieter dann, ne? wenn du irgendwie einen Leerstand mal hättest oder so, aber sonst...
Ja, da muss man dranbleiben. Das ist das, was ich meine mit, ist nicht kannst du nicht passiv machen. Da musst du dranbleiben. Also die nahtlose Vermietung musst du gewährleisten. Du hast aber eine Kaution, die dich schützt mit 3 Kaltmieten. Die sollte man definitiv nehmen, damit Ausfälle oder auch Nachzahlungen oder derartiges irgendwie oder auch Schäden in der Wohnung gedeckt sind in dem Fall. Das wäre ganz, ganz wichtig. Und das ist eigentlich so aus meiner Sicht die Bärenaufgabe, wenn du eine Wohnung kaufst, ist die Erstentscheidung Potenzial, Preis und Mensch. Und danach bleiben deine ganz, ganz wichtigen Aufgaben zu gewährleisten, dass das dauerhaft vermietet ist. Dauerhaft.
Spannend. Ja, 5-10% ist auch schon was, ne?
An Rendite, ja sicher. Mhm. Natürlich. Mhm. Natürlich. Wo gibt's so ein Hebepotenzial? Mhm. Das hat ja, also, das hast du ja nicht abbezahlt. Das hat ja am Ende des Tages dein Mieter abbezahlt für dich. Aber ich muss dazu sagen, das klingt immer so, wie sollen wir das sagen? Also, was höre ich so in der medialen Kommunikation? Ja, du machst den Vermieter reich, ja? Der Vermieter trägt ein Risiko. Der hat ein Kreditrisiko. Der hat ein Sanierungsrisiko. Mhm. Der hat ein Mietausfallrisiko. Der darf das auch dann. Ja. Der hat sich die 40.000 Gewinn der Wohnung auch verdient in den 10 Jahren, weil er was dafür getan hat. Mhm. Weil er verfügbar ist. Weil letztendlich zahlt der, in Anführungsstrichen, Mieter den Preis für den Wohnraum, so gesehen.
Ja.
Du trägst doch das ganze Risiko. Es
macht gar keinen Sinn, da so eine Bewertung reinzubringen zwischen Bösen und Guten.
Darf man nicht. Nee. Immer sehr neutral nach beiden Seiten. Mhm. Und wenn wir solche Situationen zum Beispiel in Mieterkreisen halt erklären, dann sage ich das ganz einfach. Ich möchte, dass du das von vornherein verstehen. Mieterhöhungen gehören nun mal dazu. So wie Brötchen nicht mehr 20 Pfennig kosten, ne, gehört das zum Leben dazu, dass Mieten irgendwann steigen. Das sage ich sogar ganz, ganz am Anfang, ne, damit man ein transparentes Feld halt schafft. Ne. Und dann muss man sich eins vor Augen führen. Natürlich muss sich das irgendwo alles rechnen. Kleine Reparaturen muss der Mieter sowieso bezahlen, laut Mietvertrag, bis entweder 150 oder 250 Euro. Mhm. Da bist du raus. Bei allen großen Sachen musst du am Start sein als Vermieter. 100%, wenn die Heizung ausfällt, Notfälle sind, musst du verfügbar sein. Das muss geregelt werden. Ne? Und da muss man einfach, glaube ich, da wie in einer klassischen Beratung einfach erklären, wie das miteinander funktioniert. Für jede Kleinigkeit bestellt man nicht den Vermieter. Dann hat man ja das Risiko, dass die Rechnung dem Mieter in Rechnung gestellt wird. Mhm. Das sollte man eigentlich in der Regel selber lösen, so gesehen. Und dann zu erklären, wenn wir jetzt da, weiß nicht, 50 oder 100 Euro Überschuss im Jahr haben, ist das das Geld, womit wir halt arbeiten müssen. Mhm. Klar zahlt sich die Immobilie ab, aber ich glaube, es ist, wenn du das am Anfang ein bisschen erklärt, das auch besser miteinander. Das meine ich mit auch, entscheide dich für den richtigen Menschen, dass er das auch nachvollziehen kann.
Ja.
Ja. Es wird geregelt, wenn was Schlimmes ist, und Kleinigkeiten kann man nochmal eben selber machen.
Ja. Ja, immer wieder interessant, in solche Aspekte einzutauchen. Ne? Also man vom groben Thema hat man schon mal gehört, aber wenn man dann so in diese Einzelaspekte rein, dann macht ja alles, vieles auch Sinn und kann ja vieles auch Probleme im Vorfeld schon aus der Welt schaffen.
Und ist gut. Ja. Ist am Ende nur Kommunikation.
Am Ende Kommunikation, Wissen.
Ja, ja, das vielleicht auch ein bisschen. Ja,
das hast du aber. Das hast du aber, und das kann man sich aber aneignen, wenn man diesen Podcast hört, und wenn es dann weitergeht, muss man dich fragen.
Ja,
easy. Haben wir, glaube ich, ne? Ja. Noch mal Rundumschlag gemacht.
Das passt.
Alles Weitere,
ja.
Bitte melden.
Ja.
Macht's gut.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Die Mission für heute ist beendet. Doch Ihr Weg zur individuellen Baufinanzierung hat gerade erst begonnen. Folgen Sie diesem Podcast für Spezialwissen rund um Baufinanzierung. Und wenn es ernst wird, buchen Sie Ihren Finanzierungsexperten. Wort, Wert, Wohnen. Der Baufinanzierungspodcast mit Sinan Natscha. Bis zur nächsten Entscheidung.